Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es zeigt sich, dass die Protestbewegung Black Lives Matter in der internationalen Tanzszene angekommen ist. Einzelne Tanzschaffende, aber auch zahlreiche Initiativen begnügen sich nicht mehr damit, Diskriminierung nur zu beklagen. Sie fordern vehement mehr Teilhabe für People of Color ein. Mehr Engagements, mehr Geld, mehr Bewusstsein für die Mechanismen der Ausgrenzung, die in den großen Ballettkompanien noch immer greifen. Die Tanzkritikerin Dorian Weikmann ist bei mir im Studio. Wir wollen über die Forderungen der nicht-weißen Tänzerinnen und Choreografinnen sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Können wir uns als Weiße überhaupt über die Nöte der People of Color in der Tanzszene äußern?
Ja, ist eine schwierige Frage. Wird ja auch sehr heftig diskutiert momentan. Ich sehe es so, dass ich sagen würde, es geht zunächst mal darum, dass wir als Weiße unsere Privilegierung reflektieren und sehen, welche Ursachen sie hat, welche Konsequenzen sie hat und wie es dann eben wirkt auf die People of Color, die eben ausgegrenzt sind an der Stelle zu teilen.
Und wie genau müssen wir uns das Missverhältnis in den Arbeitsverhältnissen auf den Bühnen vorstellen?
Ja, man muss erst mal sagen, dass es ja zumindest in den USA eine reiche Tradition All Black Companies gibt. Seit den 30er Jahren sind dort immer wieder Kompanien entstanden, die dann wirklich rein mit afroamerikanischen Tänzerinnen gearbeitet haben. Wenn man sich die großen Elite-Kompanien anschaut im Ballett, dann sprechen wir von New York City Ballet oder San Francisco Ballet oder American Ballet Theater, da sehen wir einfach, dass es eine verschwindende Minderheit ist, die wirklich von den People of Color kommt. Wenn wir bedenken, dass ungefähr 14% Afroamerikaner in den USA leben und nochmal ungefähr 20% Hispanics, was die Hauptgruppen sind, aus denen sich im Grunde diese Menschen rekrutieren, dann sind die nirgends in gar keiner Kompanie repräsentiert in der Anzahl, wie sie eben in der Bevölkerung sind. Und wenn man nochmal guckt, so was hat das irgendwie, woran merkt man das ganz stark, wie wenig das im Bewusstsein war, dann ist es ganz auffällig, dass zum Beispiel erst in den letzten 2 Jahren Spitzenschuhe und Strumpfhosen in den Hautfarben der People of Color produziert worden sind. Vorher haben selbst die großen Kompanien, die afroamerikanisch besetzt sind, das alles gefärbt. Über Jahrzehnte hinweg. Das muss man sich vorstellen. Das ist schon enorm.
Wenn wir über dieses Missverhältnis reden und uns Ursachen anschauen oder klar machen wollen, wie weit muss man da zurückgucken?
Naja, im Grunde muss man, was das Ballett angeht, natürlich zurückgucken bis zu den Ursprüngen. Das ist eben eine europäische Kunstform feudalen Ursprungs, die über Jahrhunderte hinweg dann auch diese Feudalität behalten hat, dann bürgerlich geworden ist. Und in den USA oder auch in Großbritannien, wo es die gleiche Diskussion ja auch gibt, weil es da einfach sehr viele Menschen aus dem Commonwealth gibt, die auch betroffen sind an der Stelle, dann stellt man eben fest, dass es einfach Ausgrenzungsmechanismen waren, die schon ganz klar mit sozialen Dingen zu tun haben, mit der Frage des Zugangs, also überhaupt der Erziehung, wer kann eigentlich in Ballettklassen gehen, mit der Frage auch der kulturellen Zugänglichkeit an der Stelle, also wer kann sich die Karten leisten und der absoluten Feudalität eines Bürgertums, was eben darin seine Repräsentation gesucht hat und immer noch sucht, zu großen Teilen.
Würden Sie, Frau Weikmann, sagen, dass das traditionelle Repertoire das Problem der Nichtsichtbarkeit von People of Color auf den Ballettbühnen oder in den großen Tanzkompanien verlängert?
Es gibt zumindest Teile dieses traditionellen Repertoires, die man sich angucken muss. Ist sehr umstritten auch in der Ballettwelt. Da gibt es Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, das haben wir immer so gemacht, das werden wir auch immer so machen. Stichwort ist Blackfacing. Die berühmteste Rolle dafür ist der Mohr in Strawinskys Petruschka. Das ist eine Rolle, wo man heute sagt, okay, können wir das jetzt noch so machen? Können wir eigentlich weiße Tänzer schwarz schminken, damit sie das tanzen? Ist überhaupt die Bezeichnung Mohr, so nennen wir es jetzt, ist das überhaupt, können wir das noch tun? Diese Teile des Repertoires muss man angucken, die sind historisierungs- und auch kommentarbedürftig. Auch Teile beispielsweise der sogenannten Divertissements des Nussknackers, da kommen Chinoiserien vor, die heute nicht mehr machbar sind. Zumindest nicht, ohne sie zu kommentieren.
Und was bringt bzw. was brächte mehr Diversifizierung dem Tanz?
Also ich denke, das Stichwort, was man da nennen muss, ist Relevanz. Gerade beim Ballett. Wenn das Ballett eine relevante Kunst sein will, auf der Höhe mit dieser Zeit, in der wir leben, in einer zunehmend diversifizierten Gesellschaft, dann brauchen wir das. Dann brauchen wir auch eine Repräsentation aller Menschen, die in diesen Gesellschaften leben, auf der Bühne. Sonst sind es Künste, die einfach wirklich nur noch Enklaven sind.
Wie groß, meinen Sie, ist die Chance, dass sich wirklich etwas ändert und möglichst bald?
Ich glaube, dass sie dieses Mal ziemlich groß ist. Die Diskussion an sich wird ja schon seit mehreren Jahren geführt und es gibt einfach auch Indizien dafür, dass es erfolgreich war. Also wenn man anguckt zum Beispiel, dass eben jemand wie Misty Copeland, die auch übers Ballett hinaus, glaube ich, ein Begriff ist, inzwischen doch sehr berühmt ist, Michaela de Prins in Amsterdam bei Het Nationale. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem einfach sehr viel Druck gemacht wird und an dem eben selbst Tänzer ihre eigenen Kompaniechefs auffordern zu sagen, so geht's nicht mehr, wir wollen das anders haben, in dem weiße Ballettdirektorinnen und Direktoren entsprechende Resolutionen unterschreiben. Ich glaube, da wird sich was tun.
Internationale nicht-weiße Tänzerinnen und Choreografinnen verlangen nach mehr Sichtbarkeit auf Ballettbühnen, nach Beteiligung in den großen Tanzkompanien. Über deren Forderungen habe ich mit der Tanzkritikerin Dorian Weidmann gesprochen. Schön, dass Sie bei uns im Studio sein konnten. Danke.
Vielen Dank.
Am Mittwoch ist der senegalesische Musiker Bala Sidi B gestorben, mitten in den Vorbereitungen für eine Jubiläumstour des vor 50 Jahren von ihm gegründeten Orchestra Baobab. Wir erinnern gleich an Bala Sidi B und spielen einen seiner Songs, On verra ça, das wird man sehen.